Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gemeinschaft. Wenn Sie dieses Wort hören, was regt sich da in Ihrem Herzen? Ist da so eine freudige Sehnsucht? Was alles möglich ist. Ist also eine freudige Sehnsucht, schöne Erinnerungen? Oder ist da so ein ganz gestresstes Gefühl? Am schönsten ist es doch alleine. Oder aber, wäre das schön, wenn ich mehr Gemeinschaft hätte? Ich erlebe in den letzten Jahren, dass es unabhängig davon, ob verheiratet oder Single oder wieder Single, in ganz vielen Menschen so eine undefinierbare Sehnsucht gibt nach mehr Gemeinschaft. Und wir wissen, dass gerade in unserer Gesellschaft eine der häufigsten Krankheitsursachen eben die Einsamkeit ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das gehört zu unserem Wesen. Und alle Menschen, die sich nach Gemeinschaft sehnen, sind absolut gesund unterwegs. Manchmal fängt man ja an zu zweifeln, ob denn das noch normal wäre, dass man sich Gemeinschaft wünscht. Ja, dieser Wunsch ist in uns drin. Unabhängig von unserem Familienstand, unabhängig von unserer Geschichte. Und doch ist es so, dass natürlich gerade die Menschen, die immer zahlreicher werden, die Alleinstehenden, diese Sehnsucht noch viel existenzieller spüren. Diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Aber Christiane hat ja schon die richtigen Fragen gestellt, geht denn das? Und manche haben vielleicht ganz furchtbare Erinnerungen und sagen, ja, unsere Ehe, es fängt mal so schön an, aber dann wurde es ein richtiger Krieg. Oder andere, die sich vielleicht mal auf eine gemeinschaftliche Lebensform eingelassen haben und ganz viele Verletzungen davongetragen haben und sagen, nie wieder. Gemeinschaft, geht denn das? Geht es wirklich? Ich möchte Sie mitnehmen in eine der schönsten Gemeinschaftsszenen, die uns im Neuen Testament beschrieben werden. Gemeinschaft, wo ich den Eindruck habe, boah, schöner geht's nicht. Es muss ungefähr um diese Zeit gewesen sein. Und Jesus und seine Jünger wussten, das große Fest steht an. Das Passafest. Und es war klar, das wollen wir zusammen feiern. Die jüdischen Familien feiern das zusammen und wir sind ja auch wie Familie. Und Jesus gab seinen Jüngern Anweisungen. Zwei schickte er los und sagt, geht mal hin nach Jerusalem. Und da werdet ihr einen Esel finden und dann wird der Herr euch fragen, und wozu braucht ihr den? Und dann werdet ihr ihm sagen, wir brauchen einen Raum. Und nachzulesen in Lukas 22. Und sie organisierten diesen Raum und sie bereiteten alles vor für dieses Passamahl in diesem großen Saal. Und dann setzten sie sich nieder, Jesus und seine Jünger. Und er spricht zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Und dann nahm er den Kelch, dankte und sprach, nehmt hin und teilt ihn unter euch. Und dann nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und ich versuche mir, diese Situation vorzustellen, und wir kennen sie vielleicht aus manchen Filmen über Jesus. Dieses ganz normale Fest, und plötzlich sagt Jesus, mein Leib, mein Blut für euch. Und ich denke so, mehr geht nicht an Gemeinschaft. Und dann sagt Jesus aber auch, der mich verrät, sitzt mit uns zu Tische, und da spüren wir schon, Gemeinschaft ist immer dem Misstrauen ausgesetzt, ist immer gefährdet. Aber trotzdem, boah, hier dabei zu sein, mit Jesus, wir 12 und Jesus, was kann uns trennen? Nichts. Und dann geht es weiter. Bei Lukas ganz unmittelbar. Nach dieser dichten, engen Gemeinschaft heißt es, es erhob sich auch ein Streit unter den Jüngern, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Das gibt's doch gar nicht. Diese Enge, diese dichte Gemeinschaft, diese hohe Qualität. Und dann fangen die an und streiten sich, wer der Größte ist. Also wie dumm kann man denn sein? Also so dumm sind wir ja wohl hoffentlich nicht. Klar, wir sind nicht so dumm, das auszusprechen. Wir sind nicht so dumm zu sagen, na, wer ist denn hier die Größte, die Schönste, der Stärkste, die Fleißigste? Wir sind nicht so dumm, das auszusprechen. Aber tobt nicht dieser Wettstreit in uns genauso? Und wird das nicht genau die größte Gefahr sein für dieses Projekt und für viele Versuche, Gemeinschaft zu gründen, Gemeinschaft zu leben? Ja, scheitern nicht auch ganze Gemeinden daran, dass es irgendwie immer um diesen Vergleich geht? Ja klar, aber den brauchen wir doch auch, oder? Es muss doch irgendwie, ja wie, ja es fängt ja schon ganz früh an, ne? Treffen sich junge Mütter, meiner ist schon trocken, meiner kann schon laufen, ja, meiner ist 3 und spielt schon Klavier. Ich überziehe. Aber wie ist denn das mit dem Streit? Ja, aber es braucht doch Wettstreit, sonst macht doch keiner mehr was. In der Schule, da muss es doch Sportwettkämpfe geben und ein Musikvorspiel und dann gibt es einen Sieger und Gedichte aufsagen. Und wir brauchen doch diesen Wettkampf, damit sich überhaupt was tut. Ja, es ist okay, denke ich. Wenn wir Wettkämpfe haben in dem, was wir tun, da könnte ich mir auch einen Kochwettbewerb vorstellen und einen Backwettbewerb. Ich komme dann als Jury. Ja, Wettbewerb in dem, was wir tun, aber Vorsicht, das ist was anderes als ein Wettbewerb um das, was wir sind. Und außerdem, warum streiten wir uns eigentlich darum, wer der Größte ist oder die Größte? Ich meine, ich habe da sowieso verloren, aber wir wissen ja, dass hier nicht die Länge gemeint ist. Wieso streiten wir uns eigentlich? Ich glaube, weil wir zuletzt und zutiefst vergessen haben, was wir denn Großes sind. Also ich bin 1,56, aber ich weiß, dass ich in Wirklichkeit was Großes bin. Na, was ist denn nun los? Diese vielfachen Streit, sie haben ihre Wurzel in dem, dass wir weithin das verloren haben, wer wir sind. Wie kommen wir raus aus diesem Streit? Ich möchte einen Schritt weitergehen. Lukas 22, dieser Streit der Jünger und die Zurechtweisung, die Jesus ihnen gibt und sagt, unter euch soll es nicht so sein. Denn wer unter euch der Größte ist, der ist der Diener, denn ich bin euer Diener. In Johannes 13 finden wir nach meiner Überzeugung den Ausweg aus unserem Streit um die Größe, um das der Beste zu sein. Das ist ja etwas, was unseren Alltag durchzieht und auch eine Gemeinde zerreißen kann. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Johannes 13, die ganz ähnliche Geschichte, um die gleiche Zeit vor dem Passafest. Aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und er trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Den Anwesenden die Füße zu waschen, das war in dem damaligen Umfeld der Job des Sklaven. Nun waren die Jünger ja zusammen mit Jesus und wahrscheinlich hatte jeder gedacht, naja, ich bin ja hier nicht der Sklave. Also ich mach mich doch hier nicht zum Bombolo. Das habe ich doch gar nicht nötig. Kennt ihr diesen Gedanken? Das habe ich doch nicht nötig. Wieso soll ich das machen? Ich stelle mir vor, wie die Jünger das so, naja, vielleicht auch so in sich gedacht haben. Ich doch nicht. Und dann wird uns beschrieben, Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Und er wusste, dass er vom Vater kam und zum Vater ging. Dann legte er das Obergewand ab und nahm den Schurz. Und das ist für mich das Geheimnis. Das Geheimnis, dass Gemeinschaft möglich wird dadurch, dass wir einander dienen. Wir werden freigesetzt, einander zu dienen, wenn wir wissen, wer wir sind. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Und wir dürfen wissen und hoffentlich wissen wir es. Und sonst ist das die erste Lektion, die es zu lernen gilt, wenn man in Richtung Gemeinschaft unterwegs ist. Wissen, wer wir sind. Wir sind Ebenbilder Gottes. Wir sind ein Gegenüber Gottes. Wir haben eine Würde, um die müssen wir uns nicht streiten. Die müssen wir auch nicht erkämpfen. Die müssen wir nicht erwerben, dadurch, dass wir die Besten sind in der Schule, in der Ausbildung, in der Gemeinde, im Chor, beim Kochen, beim Backen. Auch nicht, dass wir die Fleißigsten sind, sondern diese Würde, Ebenbild Gottes zu sein, die ist uns gegeben, die ist jedem Menschen gegeben. Auch den Schwächsten, den Hilfsbedürftigsten, den Dümmsten. Da sind wir schon wieder beim Vergleichen. Wir sind, unabhängig davon, was wir können und was wir tun, eben Bilder Gottes. Wir haben es nicht nötig, uns darum zu streiten. Was ist das für eine Freiheit? Und dann gibt es ja noch einen drauf. Im Johannesevangelium im 1. Kapitel wird uns beschrieben, wie viele aber Jesus Christus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Na Leute, da kann ich nur sagen, Brust raus, aufrechten Gang, Kinder Gottes. Das muss ich mir nicht erarbeiten, nicht erwerben, nicht erkochen, nicht erbacken, nicht ermusizieren. Muss ich alles nicht. Sondern dadurch, dass Jesus Christus mein Herr ist, bin ich ein Königskind. Und Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Königskindern. Es gibt nichts Größeres. Nur wir sind manchmal so dumm, dass wir meinen, wir müssten uns noch was Größeres dazu anlegen. Und das ist eben, weil wir unsere Würde noch nicht ergriffen haben. Diese Würde, die Gott in uns hineingelegt hat und diese Würde, die wir als Königskinder haben, die uns freisetzt. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, dass er von Gott kam und zu Gott ging. Er wusste, woher er kommt und wohin er geht. Und deshalb musste er sich nicht um alles andere Mögliche kümmern, dass er gut rauskommt und gut dasteht. Das konnte ihm sozusagen egal sein. Leute, wenn wir wissen, wer wir sind und dass wir unseren Ursprung im Herzen Gottes haben, wir sind keine Zufälle und schon gar nicht Unglücksfälle, auch wenn uns das vielleicht unsere Eltern mal gesagt haben. Und unser Leben deshalb wie unter einem Druck steht, ich muss es beweisen, dass ich was wert bin. Ich muss was hinkriegen, ich muss was machen. Hör auf damit. Weil du bist, selbst wenn deine Eltern meinten, du bist ein Unglücksfall, bist du ein Gedanke Gottes. Du kommst aus seinem Herzen, von ihm geschaffen, von ihm gewollt. Und das macht deine Würde aus. Und wenn Jesus Christus in deinem Leben Raum hat und du sagst, ich gehöre zu Jesus, dann bist du ein Königskind. Und das kannst du dir gar nicht verdienen. Das schenkt er dir. Und dann sind die anderen auch Königskinder. Und dann muss keiner sich besser darstellen, sondern dann können wir anfangen, die Vielfalt zu genießen. Und dann können wir unser Obergewand und unsere Verkleidungen getrost ablegen. All die Verkleidungen, die wir so unsichtbar vor uns hertragen. All das, was wir versuchen, nach außen hin zu zeigen. Und dann können wir eine Gemeinschaft werden, wo Menschen einander dienen. Was ist das für eine Freiheit? Diese Freiheit zu dienen. Und da kommt im Geheimnis des Reiches Gottes niemand zu kurz. Weil wir dienen aus der göttlichen Würde heraus. Für mich ist das der Schlüssel und ist das etwas, was ins Fundament einer Gemeinschaft hineingehört. Dass jede einzelne Person einen Weg geht, diese Würde wirklich zu empfangen, sie anzunehmen, darin zu leben und sich zu freuen an der Würde, die die anderen in sich tragen. Jesus sagt seinen Jüngern, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und wenn wir denn oft so tun, wie die Jünger getan haben und streiten, wie die Fleißigsten und die Besten und die Tollsten sind, dann lasst uns doch an der Stelle einfach umkehren und sagen, machen wir doch nicht das, was die Jünger gemacht haben. Machen wir doch das, was Jesus getan hat. Und dieser Dienst, den er getan hat, ist eben nicht der Krampf, den ich machen muss und der mir gegen den Strich geht und wo die anderen mich ja ausnutzen, sondern der Dienst, den Jesus tut, der hat seinen Ursprung in unserer Würde. Und deshalb geht es zuallererst darum, dass wir unsere Würde erkennen und ergreifen. Als Ebenbilder Gottes, als Gedanken seiner Liebe und als Königskinder in seinem Reich. Wenn wir so leben, dann fürchte ich mich nicht, dass Gemeinschaft nicht gelingen könnte. Weil dann raubt mir die Andersartigkeit des anderen nicht etwas, sondern dann beschenkt sie mich. Und dann wird es richtig schön für uns und für unseren Herrn. Und Herr, dafür danke ich dir. Für dein Geheimnis, Jesus Christus, dass du aus deiner göttlichen Würde alles verlassen hast, alles hingegeben hast, um es uns zu geben. Und ich bitte dich, dass es bei uns wirklich ankommt, in der Tiefe unseres Herzens, dass wir gewürdigt sind von dir, dass wir eine göttliche Würde haben, dass wir Königskinder sind. Und ich bete, dass du uns freisetzt, unsere Obergewänder abzulegen und einander zu dienen. Und ich bitte dich, dass du dich dann freuen kannst an der Vielfalt unter uns, dass wir etwas widerspiegeln von dem, wie du bist, dein Wesen. In Schönheit, in Vielfalt. Danke dafür. Amen.